In Kapitel 6 des Epheserbriefs befassen wir uns mit der Waffenrüstung Gottes oder der Waffenrüstung des Christen, die für uns vom Heiligen Geist durch die Feder des Apostel Paulus beschrieben wurde. Paulus hat in diesem Brief an die Epheser verschiedene fundamentale und wichtige Anweisungen erteilt, Anweisungen zum christlichen Leben und zum Lebenswandel, zu einem würdigen Lebenswandel. Und dabei beginnt er in Kapitel 4 mit dem praktischen Teil. Wie ihr wisst, sind die ersten drei Kapitel biblische Lehre. Er legt verschiedene Dinge über Verhaltensweisen dar und spricht darüber, wie wir unser Leben führen sollen, wie wir im Geist wandeln und die Kraft des Heiligen Geistes in jeder Beziehung bekunden sollen. Und dann kommt diese Aussage in Vers 10 in Kapitel 6, dass diese Art von Lebenswandel Stärke verlangen wird. Epheser 6, Vers 10 heißt es: Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Leute, ihr werdet nicht in der Lage sein, das allein zu tun. Ihr werdet nicht in der Lage sein, auf eine Gott wohlgefällige Weise zu leben, würdig zu wandeln, die Fülle des Geistes und den dazugehörigen Segen zu erfahren. Ihr werdet nicht in der Lage sein, die Dinge eures alten Lebens hinter euch zu lassen und problemlos in einem neuen Leben zu wandeln. Ihr werdet nicht in der Lage sein, zu wachsen. Ihr werdet nicht in der Lage sein, im Geist eurer Gesinnung erneuert zu werden, die Wahrheit zu sprechen, eins im Leib Christi zu sein. All die Dinge, über die er gesprochen hat, wenn ihr euch nur auf eure eigene Stärke verlasst. Das ist etwas, das die Stärke des Herrn erfordert. Und er stellt es anhand einer sehr anschaulichen Analogie dar, als ob er einen Soldaten ansehe. Zweifelsfrei einen römischen Soldaten, wie diejenigen, die den Mittelmeerraum während der Zeit des Paulusdienst zu Zehntausenden bevölkerten. Diese waren alle Menschen, an die er schrieb und zu denen er sprach, sehr vertraut. Ja, die kannten alle diese Soldaten. Und in dieser Analogie sagt er also, wenn ihr die Nutznießer der Kraft des Herrn sein wollt, die erforderlich sein wird, um solch ein Leben zu führen, müsst ihr was? Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen. Vers 11. Denn ihr habt einen Feind, der alles in seiner Macht Stehende tun wird, um euch davon abzuhalten, so zu leben, wie Gott das von euch will. Nun, es geht nicht darum, dass ihr diesen Feind besonders am Herzen liegt, also ihr speziell, sondern vielmehr will Satan die Pläne Gottes durchkreuzen. Und ihr müsst ein grundlegendes Verständnis haben, dass Satan Gott nicht so gerne mag. Satan hasst Gott. Und alle seine Dämonen, die einst zusammen mit ihm zu den Engeln des Himmels gehörten und bereit waren, mit ihm zu fallen, laut Offenbarung ein Drittel der Engel, hassen Gott und seine Pläne und seine Ziele gleichermaßen. Und sie hassen Gott und machen diesen Hass deutlich, indem sie versuchen, die Pläne Gottes, die im Prinzip in uns wirken, zu durchkreuzen. Und so ist sein Angriff auf uns in erster Linie ein Angriff auf Gott. Es ist ein bisschen so, wie Paulus es sagt, kennt diese Verse, ich trage an meinem Leib die Malzeichen Christi. Ja? Menschen verletzen und verfolgen mich nicht, sagt Paulus, um meinetwillen, sondern weil ich Christus repräsentiere. Deshalb greifen uns Leute an. Mit diesem Verständnis lesen wir in Vers 12, dass unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen eben jene Kategorien von dämonischen Wesen richten, die sich Herrschaften, Gewalten, Fürstentümer, ja, Weltbeherrscher der Finsternis dieser Welt nennen. Das bedeutet die Finsternis von Satan. Das sind geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und in diesen Kampf stecken wir. Und das haben wir vor einigen Wochen genau betrachtet. Es geht nicht darum, dass ihr unbedingt jederzeit einen Nahkampf mit Dämonen austragt. Ja, das glauben einige, Ganz ehrlich gesagt, ich habe nie wissentlich einen persönlichen Kampf mit einem Dämon ausgetragen. Ja. Aber ihr tragt und ich trage täglich einen persönlichen Kampf mit einem dämonisch inspirierten System aus, das mich und meine sündhaften Tendenzen durch die Welt angreift. Und das geschieht durch das System, das in der Kraft Satans steckt, der der Prinz dieser Welt ist. Es ist nicht so, als ob diese Dämonen in uns selbst ihr Unwesen treiben, weil sie in uns leben. Das ist nicht so, da haben wir auch schon ausführlich gesprochen. Aber wir werden von dem System um uns herum angegriffen und haben Tendenzen, diesen Angriff aufgrund unseres verbliebenen Fleisches, unserer Gefallenheit zu erliegen. Und dieses Gefallensein, diese Gefallenheit, ja, werden wir auch nicht loswerden bis zu unserer Verherrlichung, bis wir diese Welt verlassen. Und so müssen wir uns gegen diese Angriffe mit der ganzen Waffenrüstung Gottes verteidigen, Vers 13, um am bösen Tag zu widerstehen und feststehen zu können. Paulus möchte uns eine einprägsame Analogie geben und benennt deshalb im Detail die Bestandteile, die in Wirklichkeit zu Komponenten eines gottesfürchtigen Lebenswandels werden. Eure Lenden mit Wahrheit oder Wahrhaftigkeit umgürten bedeutet Engagement, Motivation zum Gehorsam, Motivation zum heiligen, gottesfürchtigen Lebenswandel, der Christus zur Ehre gereicht. Wir müssen dieses Verlangen haben. Mit anderen Worten, unsere Prioritäten festlegen, alle losen Enden festzurren, so wie ein römischer Soldat die Ecken seiner Tunika hochziehen und mit seinem Gurt festziehen würde, damit er sich im Nahkampf dann auch ungehindert bewegen konnte. Es geht um Disziplin für den bevorstehenden Kampf, um geistliche Disziplin. Und dann beginnt er über das Anlegen des Brustpanzers der Gerechtigkeit zu sprechen. Und wir haben über die Tatsache gesprochen, dass das praktische persönliche Heiligkeit ist, das praktische persönliche Heiligungsleben, wenn ihr den Kampf gewinnen wollt, den alltäglichen Konflikt mit der Welt, die euer Fleisch angreift, müsst ihr ein heiliges Leben führen. Wir haben gesehen, regelmäßiges, sündhaftes Verhalten macht euch sehr leicht verwundbar. Und die Füße mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens gestiefelt zu haben, soll euch daran erinnern, dass das, was euch mitten im Kampf hält, was euch verankert, die Tatsache ist, dass ihr Frieden mit Gott geschlossen habt. Das bedeutet, Gott ist auf eurer Seite. Das ist eine wunderbare Wahrheit zu wissen in dem Kampf, in dem wir stehen. Gott ist euer Verteidiger, Gott ist euer Beschützer und mit eben dieser Zuversicht kämpft ihr diesen Kampf. Und das sind all die Dinge, die fixiert sind, gewissermaßen fixiert sind. Und obendrein zusätzlich zu all diesen braucht ihr auch den Schild des Glaubens. Und der Schild des Glaubens ist die Sache, mit der ihr die Versuchung auslöscht, die Satan ständig euch zusendet. Wir haben über die Tatsache gesprochen, dass ihr euch von der Versuchung abschirmt, indem ihr Gott glaubt. Entweder glaubt ihr Gott oder ihr glaubt Satan. Wenn Satan mit seinen irreführenden Lügen kommt, die euch zur Sünde verlocken, weil er Befriedigung verspricht, begeht ihr diese Sünden, wenn ihr ihm glaubt. Ja, jedes Mal, wenn wir dieser Lüge nachgehen, sündigen wir auch. Wenn ihr glaubt, dass die wahre Befriedigung daher rührt, Gott zu ehren, dann tut ihr, was richtig ist. Und es ist euer Glaube an das Wort Gottes, der euch davor schützt, an die Lügen und Täuschungen Satans zu glauben und der euch davor abschirmt. Dann war der Helm des Heils, wir erinnern uns, dass ihr ein künftiges Heil habt. Es ist primär hier im Blickfeld das künftige Heil, das euch sicher ist, schützt euch vor den Zweifeln, mit denen Satan euch angreift, indem er euch manchmal sagt, dass ihr der Güte Gottes nicht würdig seid. Kennt ihr sowas? Ach, du bist nicht der Güte Gottes wert. Du hast schon wieder gesündigt. Dann setzen wir schnell was auf, den Helm des Heils, der uns das zukünftige Heil garantiert. Gott wird euch nicht weiter segnen, sagt Satan, und gut zu euch sein, weil ihr so elende Sünder seid. Er wird euch in Zeiten eurer Schwäche und eures Zögerns auflauern und euch immer wieder mit diesen Dingen bombardieren, dass ihr Zweifel haben werdet. Der Helm des Heils ist die Gewissheit des ewigen Lebens, das kommen wird. Und wenn ihr im Angesicht dieser Gewissheit lebt, wirkt sich das auf euer Lebenswandel aus. Glaubt mir das. Wenn wir wissen, was kommt, kann uns die Gegenwart nicht erschüttern. Denn wir sind dauerhafte Bürger des ewigen Reiches. Und ihr seid motiviert, dann wie ein Bürger des Himmels auch zu leben. Und das bringt uns schließlich zu Vers 17, zum letzten Teil der Rüstung, der Waffe selbst. Und darauf haben wir alle schon gewartet. Das ist das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist. Nun, von allen Teilen der Waffenrüstung, von denen wir hier reden, von allen Teilen der christlichen Lebens, ist dies wahrscheinlich das, mit dem wir am meisten vertraut sind. Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nun, ich halte es für wichtig, hier ein paar Grundlagen der Schrift zu betrachten. Ihr besitzt das Schwert des Geistes. Jeder hat von euch eine Bibel und das ist das Wort Gottes. Ihr müsst es nur aufnehmen und einsetzen. Die Bibel ist das Schwert. Aber nicht, weil ihr nur eine Bibel besitzt. Es geht nicht darum, dass wir eine Bibel besitzen. Schön, eine Bibel zu haben und verstauben zu lassen, aber das ist noch nicht das Schwert. Sondern weil ihr wisst, was darin steht. Das ist entscheidend. Das Schwert schwingen zu können bedeutet, die Wahrheit der Schrift zu jedem gegebenen Zeitpunkt einsetzen zu können, sie gebrauchen zu können. Wir gehen gleich noch darauf ein, wie man das tut. Aber ich möchte euch anfangs einen kurzen Überblick geben, was die Schrift wirklich ist, was sie von sich selbst behauptet. Sie ist das Wort Gottes, und das steht hier, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das und die Schrift und die Bibel sind eine und dieselbe Sache. Was behauptet die Bibel von sich selbst? Wir wollen in der Lage sein, dieser Waffe zu vertrauen. Wir wollen sicher sein, dass wir, wenn wir das Wort aufnehmen und einsetzen, das richtige Werkzeug verwenden. Wenn ihr zum Beispiel die Irrtumslosigkeit der Schrift anzweifelt, wenn ihr die Genauigkeit der Schrift anzweifelt, wenn ihr die Klarheit der Schrift anzweifelt, wenn ihr die Integrität der Schrift anzweifelt, werdet ihr widerwillig sein, glaubt mir, ihr werdet widerwillig sein, diese Schrift einzusetzen. Wenn ihr jemand denkt, ah, oh, da sind irgendwo irgendwelche Fehler drin, dann werdet ihr widerwillig sein, dieses Schwert einzusetzen. Wenn ihr der Frage ausweicht, ob Gott die Schrift geschrieben hat, werdet ihr nicht in der Lage sein, dieses Schwert zu schwingen. Eine hohe Meinung, eine hohe Sicht von der Schrift ist notwendig, damit der Gläubige bereit und begierig ist, diese aufzunehmen und bei jeder Gelegenheit einzusetzen. Und das führt uns zurück zu dem, was die Bibel für sich beansprucht. Lass mich euch nur eine kurze Liste geben. Und wir haben vor 2 Wochen in der Bibelstunde darüber gesprochen. Erstens beansprucht die Bibel, unfehlbar zu sein. Das bedeutet, sie enthält keine Fehler. Und sie behauptet, dass immer und immer wieder, Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Offenbarung 22, 18 und 19, wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieser Weissagung oder etwas zu diesen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch steht. Es ist ein fehlerloser Text und ein unfehlbarer Text. Und wenn wir unfehlbar sagen, meinen wir, dass alles, was darin beteuert wird, wahr ist. Wenn wir sagen, es sei irrtumslos, meinen wir, dass jedes Wort darin wahr ist. Wir haben über die Chicagoer Erklärung gesprochen. Die Schrift ist wahr in allem, was sie beteuert. Das ist die Unfehlbarkeit. Sie ist wahr in jeder einzelnen Sache, die sie behauptet, das ist Irrtumslosigkeit. Sprüche 30, Vers 5, alle Reden Gottes sind geläutert. Alle, betone, alle Reden Gottes sind geläutert. In Vers 6, ebenso wie in Offenbarung 22, lesen wir, tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als, was, als Lügner dastehst. In Psalm 12, Vers 7 heißt es, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzenes Silber 7-mal geläutert. Und Psalm 119, Vers 140 besagt das gleiche, dein Wort ist wohl geläutert. Die Bibel ist also fehlerlos in allem. In allem, was sie beteuert, in allem, was sie lehrt, sie ist unfehlbar. In jedem Wort, jedes Wort Gottes ist rein. Und die Bibel ist vollständig, wie wir in Offenbarung 22 gesehen haben. Und wir können weder etwas hinzufügen, noch hinwegnehmen. Sie ist, wie Judas ausdrückte, für den Glauben, den Heiligen ein für allemal überliefert worden. Sie ist ein Buch, eine Offenbarung, die ein für allemal überliefert wurde. Es gibt keine weitere göttliche Offenbarung, wie wir das in anderen Gruppierungen und Sekten auch hören, nachdem der Kanon der Schrift abgeschlossen ist. Da die Schrift in allem, was sie beteuert, fehlerlos ist, weil sie in jeder einzelnen Sache, die sie besagt, ohne Fehler ist, weil sie vollständig ist und es nichts mehr hinzuzufügen, noch etwas davon wegzunehmen gibt, ist die Schrift deshalb viertens das verbindliche, autoritative Wort Gottes. Die Schrift ist genau das, was Gott sagen wollte. Und deshalb sagt Jesaja 1, Vers 2, hört ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Nun, da die Schrift, also das unfehlbare, irrtumslose und vollständige und verbindliche oder beziehungsweise autoritative Wort Gottes ist, ist sie hinlänglich. Das heißt, sie ist ausreichend oder allgenugsam. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nicht die Bibel plus etwas nebenher. Psalm 19 legt das auf verschiedene Weise dar. Sie ist nicht nur für unsere Errettung, für die Bekehrung der Seele hinlänglich, sondern sie ist auch hinlänglich, um den Unverständigen weise zu machen. Das bedeutet vollkommen sachkundig und in allen Angelegenheiten des heiligen Lebenswandels. In 2. Timotheus 3 erinnern wir uns daran, dass Paulus an Timotheus schrieb, dieser habe die Heilige Schrift von Kindheit an gekannt, welche ihn weise zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist, macht. Und dann sagte er, und ihr kennt diese Verse, wir betonen sie oft, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Und das meinen wir mit hinlänglich, ausreichend. Die Schrift ist hinlänglich, um alle göttlichen Zwecke in der Seele zu erreichen. Dieses unfehlbare und irrtumslose, vollständige und verbindliche Wort ist allgenugsam, ist hinlänglich, um alle geistlichen Ziele Gottes in seinem Volk zu erreichen. Wir könnten dem hinzufügen, dass das Wort effektiv ist. Es ist nicht nur hinlänglich für den Menschen, in dem es wirkt, sondern es ist effektiv durch diesen Menschen, in dem dieser Auswirkung auf andere hat. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, sagt Gott. Wann immer wir das Wort Gottes verkünden, wann immer wir das Wort Gottes lehren, wann immer wir das Wort Gottes proklamieren, Leute, hört genau zu, ist es auch effektiv. Oder wenn ihr wollt, mächtig, es ist mächtig, kraftvoll. Es erreicht Gottes Zwecke. Jesaja 55 sagt es auch. Wir könnten all dies auch mit den Worten von Petrus in 2. Petrus 1 zusammenfassen. Keine Weissagung der Schrift ist von eigenmächtiger Deutung, denn niemals wurde eine Weisung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es gibt kein anderes existierendes Buch, das diese Ansprüche erheben kann. Unfehlbarkeit, Irrtumslosigkeit, Vollständigkeit, Verbindlichkeit, Hinlänglichkeit, Macht und göttliche Urheberschaft sind einzig und allein Attribute der Heiligen Schrift. Das ist es, was die Bibel von sich behauptet. Und erst als solche ist sie ganz klar eine respekteinflößende Waffe. Aus diesem Grund benötigen wir auch nur eine Waffe. Wir brauchen nur das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Nun, Autoren des Alten Testaments bezeichneten das, was sie schrieben, ungefähr 3800 Mal als das Wort Gottes. Autoren des Neuen Testaments beziehen sich ungefähr 320 Mal auf das Alte Testament als das geschriebene Wort Gottes. Und sie beziehen sich circa 1000 Mal auf das Alte Testament, indem sie das sagen. Ja, Autoren des Neuen Testaments behaupten auch, dass sie für Gott schreiben, dass sowohl das Alte als auch das Neue Testament Worte Gottes sind. Und das ist sehr wichtig. Das sagt euch etwas über das Wesen der Schrift. Ich möchte noch einige Minuten etwas darüber erzählen, was die Schrift tut. Wir haben gesagt, sie sei mächtig. Das haben wir auch heute Morgen schon gehört. Wir haben gesagt, sie kehre niemals leer zurück. Sie wird die Dinge ausrichten, die Gott gefallen. Aber was genau bedeutet das? Wie fassen wir das zusammen? Nun, ich möchte ein paar Dinge nennen, über die ihr nachdenken könnt. Wir haben gesagt, das ist das Wesen des Wortes Gottes. Ich möchte nun ein paar Auswirkungen des Wortes Gottes sprechen. Erstens, es ist die Quelle der Wahrheit. Es ist die Quelle der Wahrheit. Es bringt Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit. In Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 17, heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Die Schrift ist die Quelle der Wahrheit. Sie bringt Menschen zur Erkenntnis dieser Wahrheit. Und zwar bringt sie die Menschen dorthin, wie die Dinge wirklich sind. Und zweitens ist sie die Quelle des, in Anführungsstrichen muss ich sagen, Glücks oder der Glückseligkeit. In Sprüche 8, Vers 34 heißt es, glückselig, Elberfelder Übersetzung, ist der Mensch, der auf mich hört. Lukas 11, 28, glückselig sind die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Die zwei auf dem Weg nach Emmaus, denen das Alte Testament erläutert worden war, sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Nun, das ist diese brennende Freude, diese Glückseligkeit, das Glück, das derjenige erlebt, der die Schrift versteht. Ist es nicht so? Drittens, die Schrift ist auch die Quelle des Wachstums. Und 1. Petrus 2 haben wir sehr gut kennengelernt, Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie was? Heranwachst. In diesem Buch findet ihr die Wahrheit, in diesem Buch findet ihr wahre Freude, Glückseligkeit und Glück, in diesem Buch findet ihr geistliches Wachstum. Und viertens ist die Schrift auch die Quelle der Kraft. Sie hat mächtige Auswirkungen. Paulus sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum nicht? Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung. Warum sollen wir irgendwas anderes nehmen, wenn das die Kraft ist, oder? Warum sollen wir zu irgendeinen anderen Methoden oder Mitteln greifen, wenn hier im Wort Gottes die Kraft ist? Das war Römer 1, 16. Oder das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Schreibe des Hebräerbriefes und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hebräer 4, 12. Es schneidet und durchdringt das menschliche Herz und es enthüllt die innere Realität des Herzens. Es hat die Macht, das Herz zu durchdringen und es auch zu heilen, es wiederherzustellen und es zu heiligen. Die Schrift behauptet auch für sich, fünftens, die Quelle der Führung zu sein. Das haben wir vorhin gesungen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Schrift ist, sechstens, die Quelle des Trostes. Römer 15, 4 spricht über diesen Trost. Und siebtens, die Schrift ist auch die Quelle des geistlichen Sieges. Und so sehen wir die Schrift im Kontext von Epheser 6. Sie ist die Quelle des Sieges. Das Wesen der Schrift, was sie von sich selbst behauptet in Bezug auf ihr Wesen, und ihre Wirkung, Wahrheit und Segen und Wachstum und Kraft und Führung und Trost und jetzt Triumph oder Sieg zu bringen. Das ist das Wesen. Wenn wir den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anlegen und die Stiefel des Evangeliums des Friedens anziehen und den Schild des Glaubens aufnehmen, den Helm des Heils aufsetzen und schließlich das Schwert des Geistes ergreifen, dann sind wir was? Für den Sieg gerüstet. Leute, dann sind wir wirklich für den Sieg gerüstet. Nun, diese allgemeine Betrachtung ist wichtig, aber wir wollen dabei nicht stehen bleiben. Ich möchte mich dem Schwert des Geistes zuwenden. Als erstes würde ich sagen, dass es eine Waffe ist, die wie jedes Schwert sowohl defensiv als auch offensiv verwendbar ist. Ein Schwert in der Hand wurde gewiss häufiger dazu verwendet, tödliche Schläge abzuwehren, als dazu sie auszuteilen. Für jeden Schlag, den man selbst zufügte und der den Tod oder die Verletzung des eigenen Feindes verursachte, hatte man vielleicht ein Dutzend oder mehr Angriffe auf das eigene Leben abgewehrt. Schwert ist also eine Waffe zum Angriff und zur Verteidigung. Das Wort für Schwert hier lautet Makaira. Es ist ein sehr geläufiges Wort im Griechischen und wird im Neuen Testament mehrfach benutzt. Es bezieht sich auf ein sehr kleines Schwert, das eine Länge zwischen 30 und 45 Zentimeter Länge hatte, vielleicht sogar in die Kategorie Dolch fällt und sich terminologisch von Rompfeier, diesem Langschwert, unterscheidet. Bei dem letzteren, bei diesem Rompfeier, handelt es sich um ein 90 bis 1,20 Meter langes Schwert, das mit beiden Händen geschwungen wurde. Das ist die Art von Schwert, das die römischen Soldaten in den Händen hielten, als sie kamen, um Jesus gefangen zu nehmen. Es war eine Makaira, die in Matthäus 26, 47 erwähnt wurde. Das war das Schwert, das jeder römische Soldat jederzeit bei sich trug. Es war handlich. Um es in moderner Sprache zu sagen, nicht jeder hat immer ein Gewehr bei sich, aber eine Pistole mit kurzem Lauf. Ja, die kann man immer überall mit sich tragen, aber ein Gewehr mit rumzuschleppen ist etwas schwierig. Das ist übrigens dieselbe Art von Schwert, die Petrus benutzte, um den armen Malchus das Ohr abzuschlagen. Ihr erinnert euch daran, der wollte wahrscheinlich den Kopf abhacken, aber blieb am Ohr hängen und so war das Ohr weg. Laut Apostelgeschichte 12,2 war es eine Makaira, also ein Kurzschwert, das Jakobus, den Bruder von Johannes, tötete. Und diese Art von Schwert wurde benutzt, um viele Glaubenshelden zu töten. So lesen wir es im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 37. Es ist also eine weit verbreitete Waffe. Es wäre eine tödliche Waffe gewesen, jeden tödlichen Messern sehr ähnelt, die Menschen, die Mordabsichten haben, herumtragen, ja. Das Schwert, das Paulus im Sinn hat, ist also sehr vertraut. In diesem Fall ist es jedoch das Schwert des Geistes. Wir reden nicht von einem tatsächlichen Schwert, sondern hier steht tu numatos, der Zusatz im Genitiv. Und das kann als Adjektiv verwendet werden. Das könnte das geistliche Schwert sein, wenn wir es adjektivisch verwenden. Aber es könnte auch im sogenannten Genitiv der Herkunft verwendet werden. Und das wäre dann das Schwert des Heiligen Geistes, ein Schwert, das vom Heiligen Geist gegeben wurde. Und ich denke, der Kontext unterstützt hier wirklich beides, dass das, was wir hier haben, eine geistliche Waffe ist, die uns im Wesentlichen vom Heiligen Geist gegeben wurde. Denn von wem wurde die Schrift verfasst? Vom Heiligen Geist. Das haben wir in 2. Petrus 1 gelesen, dass Männer vom Heiligen Geist getrieben wurden, die Schrift verfasst haben. Es ist also möglich, dass das im Genitiv betrachtet werden könnte als ein Schwert, das uns vom Geist gegeben wurde. Es ist auch möglich, dass tu numatos adjektivisch verwendet wird, also ein geistliches Schwert, das heißt ein Schwert, das in geistlichen Dimensionen gebraucht und angewendet werden soll. Ich glaube, es ist ein vom Geist gegebenes geistliches Schwert. So haben wir beides, okay? Wir gehen nochmal zu 2. Korinther 10. 2. Korinther 10, ein Text, der leider sehr selten richtig verstanden wird. 2. Korinther 10 und Vers 3. Da heißt es, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. 2. Korinther 10, 3. Was Paulus hier meint, ist, dass wir im Fleisch wandeln. Er spricht nicht davon, dass wir sündigen, sondern einfach, dass wir Menschen sind, dass wir in einem menschlichen Körper leben. Das heißt es hier. Wir sind menschlich, aber wir tragen unsere Kämpfe nicht mit menschlichen Waffen aus. Wir greifen nicht zu einem physischen Schwert. Ja? Wir sind menschlich und wir tragen unsere Kämpfe nicht mit menschlichen Waffen aus, denn die Waffen unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich. Und rate mal was? Wenn wir nicht fleischlich sind, müssen wir was sein? Geistlich, okay? Wenn sie nicht körperlich, fleischlich und menschlich sind, müssen diese Waffen geistlich sein. Und deshalb ist das genau dieselbe Sache. Es bedeutet Kriegsführung mit einer geistlichen Waffe. Und er fährt fort, denn die Waffe unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott. Dadurch neigen wir wieder zur Interpretation als geistliche Waffe, die vom Heiligen Geist bereitgestellt wird. Okay, versteht ihr das? In dieser Darstellung ist sie jedoch mehr als nur ein Dolch, sie ist mehr als nur ein kleines Schwert. Sie ist eine Waffe, die mächtig genug ist, um Festungen zu zerstören. Und das dort verwendete Wort bedeutet genau das, eine massive Festung aus Stein. Wir greifen diese Festung nicht mit menschlichen Waffen an, sondern mit Waffen, die nicht einmal Bestandteil des Fleisches sind, sondern deren Quelle und Macht göttlich sind. Demzufolge zerstören wir Spekulationen und alle hochtrabenden Dinge, die gegen die Erkenntnis Gottes angewandt werden. Nun, was sind diese Festungen, die wir angreifen? Es sind Spekulationen und Vernunftschlüsse, Logismos im Griechischen, Ideen, Theorien, Ansichten, jede Lüge, alles, was gegen Gott gerichtet ist, jedes Konzept, jede Idee und jede Theorie, Ansicht, Religion oder auch Philosophie, die gegen die Erkenntnis Gottes vorgebracht wird. In diesem Sinn sehen wir also die offensive Macht der geistlichen Wahrheit. Die Waffe ist eindeutig die Wahrheit. Wisst ihr warum? Weil die einzige Sache, die Irrtümer verdrängt, was ist? Die Wahrheit. Der einzige Weg, Lügen und Täuschung zum Einsturz zu bringen, diese Ideologien, die gegen Gott gerichteten Konzepte und jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus, besteht in der Wahrheit. Nichts anderes. So einfach ist das. Und die findet ihr wo? Wenn nicht im Wort Gottes, wo wollt ihr sie finden? Wollt ihr euch die aus den Fingern saugen? Sie steht im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist also eine respekteinflößende Waffe, die wir haben. Und wir erweitern die Vorstellung dieser Waffe und gehen von dem Abschnitt in Epheser 6 zu diesem über. Und wir sehen, wie diese große Macht dieser Waffe die ganze Festung zum Einsturz bringen wird. Und das sind in diesem Fall menschliche Festungen, in denen Menschen gefangen sind. Das sind falsche, verdammende Ideologien. Ich dachte heute Morgen, als wir über die Mormonen gesprochen haben, wie kann man sowas glauben? Leute, die Leute sind gefangen in Mormonentum oder bei den Zeugen Jehovas. Die sind gefangen in diesen Irrlehren. Und wie kann diese Festung zerstört werden als mit der Wahrheit? Wir kommen mit der Wahrheit und die Wahrheit zerstört diese Ideologien, diese verdammten Ideologien gegen Gott gerichteten Ansichten. Wir nutzen also diese geistliche Waffe, insbesondere die Wahrheit, die immer in Gottes Wort steckt und die gegen Gott gerichteten Lügen zu zerstören. Und dann jeden Gedanken zum Gehorsam gegen Christus zu bringen. Unsere Waffe in diesem Sinne, und jetzt könnt ihr auch zurückgehen zu Epheser 6. Unsere Waffe in diesem Sinne ist eine geistliche Waffe. Und sie ist das Wort Gottes. Unsere Waffe ist die Wahrheit und wir haben ein geistliches Schwert, das uns vom Heiligen Geist gegeben wurde. Und Leute, glaubt mir, es ist eine furchteinflößende Waffe. Sie ist mächtig. Unser Schwert wurde nicht von Menschen mit einem Amboss geschmiedet oder in irdischen Feuern gehärtet. Es ist eine Waffe göttlichen Ursprungs, die uns vom Geist Gottes gegeben wurde, um uns als ein mächtiges und effektives Werkzeug zu dienen, dass wir gegen alles einsetzen können, was uns von der Wahrheit ablenken will. Fleischliche Waffen sind, Leute, in so einem Kampf völlig nutzlos. Völlig nutzlos. Nun, ich hoffe, das haben wir verstanden. Noch einmal, was ist das? Es ist das Wort Gottes, das laut Hebräerbrief schärfer ist als jedes andere Schwert. Und es ist in sich ein zweischneidiges Schwert. Egal, mit welcher Seite man es verwendet, es ist lebendig und wirkt sich dynamisch, effektiv und durchdringt. Und es urteilt, Hebräer 4,12 sagt, da ist das Wort Krino, das wird für Urteilen verwendet. Und niemand kann sich der Macht dieses Schwertes letztendlich entziehen. Das ist unmöglich. Gott wird richten mit seinem Wort. Es ist also eine offensive Waffe und gleichzeitig ist es auch eine defensive Waffe. Sie wird gegen die Hiebe von Satan verwendet und wir kämpfen damit nicht nur, um die Wahrheit in der Festung der Täuschung voranzutreiben und die Menschen zur Wahrheit zu führen, sondern eben auch, um uns selbst verteidigen zu können. Jedes andere Teil der Rüstung deckt einen bestimmten Körperteil ab. Der Schild deckt den ganzen Körper ab, wenn wir uns dahinter ducken. Und das Schwert ist ebenso. Es ist eine sehr allgemeine Waffe und an jeder Stelle kann man sich eigentlich mit dieser Waffe verteidigen. Egal, wo wir angegriffen werden, wir können dieses Schwert dort einsetzen. Nun, was sagt uns das? Und es sagt uns, dass unsere Verteidigung darin bestehen wird, die Wahrheit zu kennen. Oder? Nochmals, es nützt nichts, wenn ihr eine Bibel zu Hause im Schrank habt und sie auch immer mit rumschleppt und sagt, oh, ich habe auch eine Bibel, toll. Nein, wir müssen die Wahrheit kennen. Es bringt euch nichts, die Wahrheit in Lederform oder in Buchform herumzutragen. Um zu dem zu kommen, worüber wir reden, hier geht es um einen Dolch, der auf bestimmte Weise eingesetzt werden muss. Ihr könnt nicht einfach nur eure Bibel aufnehmen und sie in der Luft herumschwingen und meinen, damit effektiv zu sein. Sie ist nicht irgendein großes, breites Schwert. Sie muss präzise eingesetzt werden. Wenn ihr in einem Nahkampf verwickelt seid, könnt ihr auf viele Stellen einstechen und nichts bewirken, bis ihr mit dem Dolch genau den Punkt trefft, der erforderlich ist, damit ihr euch selbst verteidigen oder eine tödliche Wunde beibringen könnt. Die Waffe muss sehr genau, präzise eingesetzt werden. Mit ihr dringen wir in das Reich der Finsternis ein und verteidigen wir uns. Und wenn Satan uns angreift, wenn wir gewisse Bereiche biblischer Wahrheit nicht kennen, Leute, dann sind wir in diesen Bereichen wehrlos. Und der Feind findet es sehr schnell raus. Er kann gut beobachten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen, die nach ihren Aussagen behaupten, schon lange Christen zu sein, einfache Fragen über gewisse Wahrheiten stellen, die in der Bibel ganz eindeutig sind und von denen sie absolut keine Kenntnis haben. Das ist erschütternd. Das ist wirklich sehr erschütternd. Deshalb sind diese Menschen verwundbar und schutzlos in diesem Punkt der Unwissenheit. Nun, wenn ihr in das Reich der Finsternis vordringt und die Finsternis durchdringt, dann solltet ihr besser die Wahrheit von Gottes Wort kennen, damit ihr den Täuschungen des Satans widerstehen könnt. Satan ist raffiniert, er ist gerissen, er verfügt über sehr listige Kunstgriffe, heißt es hier ja auch, in Vers 11. Satan mag es nicht, wenn eine Gemeinde über die Wahrheit aufgeklärt wird. Er liebt Gemeinde, die hopsen und tanzen und was nicht alles. Ja, ich habe gesagt, wir könnten Gemeinde leicht voll machen. Ja, lass uns Bauchtanz einführen hier und dann kommt, die Gemeinde wird schnell voll werden. Aber er liebt solche Gemeinden nicht, die in der Wahrheit gelehrt werden. Satan will nicht, dass ihr alles wisst, was ihr über das Wort Gottes wissen müsst und darüber, was Gott erwartet. Satan will nicht, dass ihr alles versteht, was die Schrift lehrt, weil er nicht will, dass ihr euch gegen seine Täuschungen verteidigen könnt. Das ist ihm ein Ärgernis. Aber wenn ihr herausfindet, was die Schrift lehrt, seid ihr wie ein geistlicher junger Mann, der den Bösen überwunden hat, weil ihr stark im Wort seid und den Bösen überwunden habt, sagt Johannes in seinem Johannesbrief. Wenn ihr aber nicht wisst, was die Schrift lehrt, seid ihr sehr leicht verwundbar. Und es ist so traurig, dass es so viele Menschen gibt, die über so wichtige Dinge verwirrt sind, über Fragen der Heiligkeit, weil sie die Schrift nicht studiert haben oder gar die Schrift anzweifeln. Ist sie nun Gottes Wort? Was ist daran falsch? Was ist nicht falsch? Du bist auf jeden Fall verwundbar. Übrigens, um diese Auffassung der Genauigkeit der notwendigen Präzision zu unterstützen, mit der wir uns hier verteidigen und mit der wir angreifen, möchte ich eure Aufmerksamkeit auf den Begriff lenken, der hier für ein Wort in Wort Gottes verwendet wird. Es handelt sich hierbei nicht um Logos. Logos ist ein Wort, das uns allen vertraut ist. Es ist eher eine Art generischer Begriff. ein vielleicht etwas weit gefasster Begriff. Das hier verwendete Wort ist Rema. Und Rema bedeutet eine spezifische Äußerung, eine spezifische Aussage. Wir können uns nur selbst gegen die Angriffe Satans in bestimmten Bereichen schützen, wenn wir die spezifischen Aussagen der Schrift kennen, die uns in diesem bestimmten Punkt schützen. Wir können die Lügen und Täuschungen nur angreifen. Wir können die gefangenen Seelen nur befreien, wenn wir die spezifischen Lehren der Schrift kennen, die für jene Täuschung gelten. Es ist die spezifische Anwendung der richtigen Schriftstelle, der göttliche Grundsatz, der im speziellen Fall gilt. Nun, es ist meine Aufgabe als euer Hirtenlehrer, und ihr müsst das auch tun, Grundsätze aus dem Text zu extrahieren, herauszuholen, aus jedem beliebigen Text die Wahrheit, die in diesem Text gelehrt wird, einfach herauszuholen. Und in diesem Grundsatz muss ich dann in der ganzen Schrift verfolgen und ihn untermauern. Ich habe das heute getan, indem ich euch über die Autorität und die Irrtumslosigkeit der Schrift erzählt habe, damit ihr diesen Grundsatz im Kopf habt. Er ist ein Teil eures Waffendepots. Und glaubt mir, wenn es Bereiche gibt, in denen ihr euch nicht auskennt, dann wird Satan jene Bereiche auswählen und ihr werdet dort, genau dort, an der Stelle, werdet ihr wehrlos sein. Oder wenn ihr angreift, werdet ihr unbrauchbar sein, um jemanden von eben diesem Fehler zu befreien. Und deshalb werden wir in 2. Timotheus 2,15 angewiesen, eifrig zu sein, uns Gott bewährt zu erweisen als Arbeiter, die sich nicht zu schämen brauchen, und das Wort der Wahrheit war's. Recht teilen, Recht schneiden. Wir sollen die Schrift durchforsten, durchsuchen, und um zu erfahren, was darin wirklich gelehrt wird. Und wie tun wir das? Und ich glaube, vielleicht können uns da ein paar praktische Vorschläge helfen. Erstens, und das hört sich äußerst elementar an, lest die Bibel. Wir müssen die Bibel lesen. Ja, ja, das weiß ich auch. Ja, tu es dann auch. Lies die Bibel. John Wesley war jeden Morgen von 4 bis 5 Uhr wach. Und sein Biograf sagt, er habe die Bibel in 5 Sprachen gelesen. Und das führe ich nur ein, um euch ein schlechtes Gewissen einzuflößen, aber hey. Dieser Einsatz stammt aus einer inneren Motivation. Deshalb sollen wir die Bibel lesen. Ja? Es gibt einige Voraussetzungen, um die Schrift wirklich zu verdauen. Erstens müsst ihr wiedergeboren sein, denn der natürliche Mensch, wisst ihr schon, versteht die Dinge Gottes nicht. Zweitens müsst ihr einen Hunger, ein Verlangen verspüren, wie ein Baby nach Milch. Und wir haben genug Babys als Anschauungsmaterial in unserer Gemeinde. Wir wissen genau, was das bedeutet, besonders aus der Grosjean-Familie. Die sind immer hungrig. Es erfordert sorgfältig, wie bei den Beröhren in der Apostelgeschichte 17, die Schrift zu studieren, ob es sich so verhält. Und es erfordert Reinheit. Das heißt, wir müssen ein heiliges, reines Leben führen. Jakobus 1, 21 sagt, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Und ihr müsst vom Geist Gottes erfüllt sein, denn der Einzige, der die Dinge kennt, ist der Geist Gottes. Wenn ihr den dämpft, dann ist alles vernebelt in eurem Leben. 1. Korinther 2 sagt es. Um also ein Gläubiger zu sein, um ein starkes Verlangen zu haben, eifrig zu sein, heilig zu sein, vom Geist erfüllt zu sein, geht ihr zur Schrift und fangt an, indem ihr sie lest. Wiederholt lest, immer wieder lesen und sie dann natürlich dabei auslegen. Lesen allein ist keine geistliche Disziplin. Hey. Einige Leute sagen, ah, ich habe gerade meine stille Zeit schon gemacht, ich bin fertig für den Tag. Leute, wir legen die Schrift aus. Wir wollen sie verstehen, wir wollen sie dann anwenden und dann lehren. Wenn wir sie verstanden haben, dann wollen wir sie lehren. Die Bibel will verstanden werden. Darauf kommt es an. Wir müssen verstehen, was da drin steht. Das bedeutet es, die Schrift auszulegen, tief zu graben, und ihr müsst sie korrekt auslegen. Und das erfordert nun, ich schätze, 95% Schweiß, vielleicht 5% Inspiration. Und ein weiterer Teil der Disziplin besteht darin, die Schrift in Beziehung zu setzen. Und das ist so hilfreich, wenn ihr die Schrift mit anderen Schriftstellen vergleicht, ohne gleich in einen bestimmten ungeistlichen Biblizismus zu verfallen und euch die Schriftstellen um die Ohren schlagt. und den Kontext nicht verlässt. Leute, die Bibel ist eine Sinfonie und der Heilige Geist ist der Dirigent. Jedes Instrument wurde zum Orchester gebracht, damit es seine Note spielen kann, wie der große Dirigent es wünscht. Und alles zusammen ergibt ein großes, vereintes Ganzes. Die Bibel ist nicht ein Buch von zusammengewürfelten Orakeln, wo wir mal hier einen Vers rauspicken und da einen rauspicken. Denkt über die Bibel nach. Meditiert darüber, lehnt euch zurück und sinnt intensiv darüber nach. Erweitert sie in euren Gedanken, schenkt ihrer Wahrheit in Ruhe Aufmerksamkeit. Nicht nur in der S-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit, wo du kaum ein Wort verstehen kannst, wenn einer zu dir redet. Macht es in Ruhe. Und das Nützlichste, was ihr vielleicht jemals tun werdet, besteht darin, die Schrift zu lehren. Wenn ihr sie lernt und dann weitergebt, Leute, glaubt mir, aus Erfahrung kann ich euch das sagen, alles, was ihr lehrt, das behaltet ihr auch. Ihr lest sie, ihr legt sie aus, setzt sie mit sich selbst in Beziehung, denkt über ihre Wahrheiten nach, lasst sie tief in eurem Verstand einsenken, wendet sie auf euch selbst an und lehrt sie. All das wird euch in die Lage versetzen, das Schwert effektiv einzusetzen. Die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen, ist letzten Endes nichts anderes, als die Fähigkeit, das Wort Gottes effektiv zu nutzen. Ist nichts anderes. Kann man auch so sagen. Wenn wir uns das alles sparen können, aber wir haben jetzt eine anschauliche Analogie, ein Bild. In gewisser Weise ist die ganze Waffenrüstung Gottes ein Bild für Christus, Jesus Christus. Und das ist es wirklich, es ist ein Bild von Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist unsere Gerechtigkeit, 2. Korinther 5, 21. Er ist unser Frieden, Epheser 2, 14. Es ist sein Glaube an seinen Vater und sein Gehorsam gegenüber dem Willen seines Vaters, weil er seinem Vater vertraute, der ihn bis an das Kreuz führte. Und so löschte er durch den Schild des Glaubens alle feurigen Pfeile des Bösen aus. Deshalb war er der Anfänger und Vollender des Glaubens, weil er uns das vorgelebt hat. Es ist der Grund, warum wir die Hoffnung des Heils haben. Es ist unser Heil und er ist das fleischgewordene, lebendige Wort Gottes. Wenn ihr also letztendlich Christus annehmt, erhaltet ihr damit die Waffenrüstung. Paulus sagt, zieht sie an, Römer 13, kennt ihr die Stelle? Die Verse 11 bis 14, folgende Worte, zieht den Herrn Jesus Christus an. Das hört sich ein bisschen mystisch an, oder? Zieht den Herrn Jesus Christus an. Aber genau das ist es, was wir tun sollen. Legt die Sünde ab, legt die Waffen des Lichts an, indem ihr den Herrn Jesus Christus anlegt. So einfach ist das. Die Christusähnlichkeit wird zu unserem Vorbild, zu dem Modell, dem wir folgen sollen. Er selbst, unser Herr Jesus Christus, benutzte das Wort, um sich zu verteidigen. War es nicht so? Und weil es so schön ist, gehen wir da jetzt nochmal hin zu Matthäus 4. Auch in Lukas 4 finden wir das, als er in der Wüste versucht wurde. Jedes Mal, als Satan angriff, womit antwortete Jesus? Mit der Schrift. Mit genau der richtigen Schriftstelle. Nicht nur einfach irgendeinen Vers rausgezogen oder aus seinem Gedächtnis gerufen, sondern genau mit der passenden, präzisen Antwort hat er geantwortet. Mit der Schrift, die jeweilige Versuchung zunichte machte. Es lohnt sich immer wieder, das in Matthäus 4 anzuschauen und deshalb wollen wir das kurz noch einmal tun. Satan kommt in Vers 3. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Die Versuchung bestand darin, Gott ungehorsam zu sein, Autorität zu übernehmen, Gottes Pläne zu missachten und seine eigenen Wünsche zu befriedigen. Nun, er verdiente es, wenn du der Sohn Gottes bist, warum solltest du hungrig sein? Warum solltest du 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen durchhalten müssen? Verschaffe dir Befriedigung. Du hast ein Recht darauf. Ja, hört sich gut an, oder? Wenn jemand das sagt, hey, du hast ein Recht darauf, mach das doch. Nun, wenn Jesus einem Prediger des Wohlstandsevangeliums gefolgt wäre, hätte er das wahrscheinlich getan. Ja? Er hat gesagt, oh, alles nehmen, was ich kriege. Ne? Aber wir wissen, er war gehorsam. Stattdessen aber antwortete er mit einem Zitat aus 5. Mose. Er sagt, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich tue, was Gott sagt, was mein Vater sagt. Und zwar nur das und nichts anderes. Nun, wenn du der Sohn Gottes bist, stürze dich hinab. Weitere Versuchung. Führte ihn auf die Zinne des Tempels. Enthält das Alte Testament nicht eine Verheißung, dass die Engel dich schützen werden? Hey, Satan kannte sich gut aus. Er kann das mit einigen von uns aufnehmen. Jesus sagt zu ihm und zitierte auch hier 5. Mose. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Daraufhin führte Satan ihn auf einen hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, die eines Tages alle ihm gehören würden. Er sagt, ich gebe sie dir jetzt. Du kannst es jetzt haben, bloß nicht warten. Du kannst das Kreuz umgehen. Was sagt Jesus? Weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Christus war komplett gerüstet gegen Satan und schwang das Schwert des Geistes und nutzte den präzisen, genauen Text für die jeweilige Versuchung. Er hätte ja sonst was anführen können, aber er hat genau den richtigen Text angewendet. Ein christliches Leben zu führen bedeutet also einfach, so weit wie möglich Christus ähnlich zu werden. Und das ist eine tägliche Aufgabe, wie ihr wisst. Wir sind nie wirklich außerhalb der Reichweite von Satans Kunstgriffen. Es gibt nie wirklich eine Zeit, in der wir unsere Rüstung ablegen. Wir lassen sie die ganze Zeit an und die Rüstung, die wir momentan nicht tragen, kann sofort zur Verteidigung oder zum Angriff ergriffen werden. Deshalb ist es auch so gut, das Wort Gottes in sich selbst zu haben. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige. Parat! Ja? Wenn du dein Schwert erst suchen musst, sag, oh, Moment mal, ich komme gleich, warte mal gerade. Geht nicht. Muss parat sein. Und noch ein paar abschließende Gedanken. Dann lasse ich euch gehen. Ich habe mich bereits schon auf 2. Timotheus 3 bezogen. Ich möchte kurz dorthin zurückgehen, 2. Timotheus 3. Und euch daran erinnern, was das Wort Gottes tut. Hier werden 5 Dinge aufgeführt, 2. Timotheus 3. Das erste ist die Errettung. In Vers 15. Weil du von Kind an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Deshalb wird die Bibel laut Philipper 2, 16 das Wort des Lebens genannt. Hey, Wort des Lebens. Wir haben ein paar Leute von Wort des Lebens hier. Weil sie geistliches Leben gibt. Johannes 5, 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt, der hat was. Der hat ewiges Leben. Johannes 6, 63. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Oder Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, die Zeichen, die Johannes aufführt in seinem Evangelium, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Oder auch die bekannte Stelle aus Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Oder Epheser 5, 26. Gereinigt durch das Wasserbad im Wort. Und ich liebe, wie ihr alle auch, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, was Paulus den Thessalonikern schreibt. Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Leute, das Wort kann retten. Wir sind wiedergeboren, 1. Petrus 1, durch das Wort der Wahrheit. Es ist also das Wort, das die Macht hat, zu erretten. Und nachdem wir also errettet wurden, was tut das Wort dann? Vers 16 im 2. Timotheus 3, ein sehr bekannter Vers. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Jetzt kommt die Belehrung. Der Gehalt ist die göttliche Wahrheit, nach der wir leben. Das ist der Schatz der biblischen Wahrheit, die Offenbarung Gottes an den Menschen. Das Wort Gottes ist auch nützlich zur Überführung, zur Widerlegung. Ich hoffe, dass einige überführt seid von euch, dass ihr anfangt, mehr in der Bibel zu lesen und in der Bibel zu forschen. Es ist zur Widerlegung, zur Rechtweisung, zur Überzeugung, zur Ermahnung. Und hier geht es darum, Fehler und Sünde offenzulegen. Und das Wort hat also diese positive Wirkung, Wahrheit und fundierte Lehre, die lehrt und heiligt, an den Tag zu bringen. Gleichzeitig scheidet sie, wie wir in Hebräer 4, Vers 12 gesehen haben. Das ist verbunden mit der Korrektur, die die Kehrseite und Abhilfe der Zurechtweisung ist. Ihr beginnt mit Zurechtweisung und geht dann zur Korrektur über, um die Dinge richtig zu machen, um es in die richtige Richtung zu senden. Epanotosis heißt es im Griechischen. Es bedeutet, jemanden wieder aufzurichten, jemanden wieder gründlich in eine aufrechte Position zu bringen. Das Wort kommt also und es rettet, das Wort kommt und begründet die Wahrheit der biblischen Lehre und es scheidet das Wort und zerbricht und erschüttert den Gläubigen, der unter die Macht des Wortes kommt, beziehungsweise den Ungläubigen, dass er gläubig wird. Und dann stellt es den Gläubigen wieder her und bringt ihn zu einer aufrechten Position. Und dann erzieht es in der Gerechtigkeit. Paideia, da kommt, glaube ich, Pädagoge auch her. Ja, Paideia hat was mit Kindererziehung zu tun, denen man hilft, reif zu werden. Und das ist die positive Seite der Korrektur. Das also ist die Macht von Gottes Wort, für uns in unserem eigenen Leben sein Werk zu verrichten und durch unser Leben andere Leben zu beeinflussen. Christus ist das Vorbild. Die Waffenrüstung anzuziehen bedeutet, Christus anzuziehen, ihm ähnlich zu werden. Nun, ich glaube, dabei werden wir es heute Morgen belassen. Eine weitere Lektion, mit der wir uns nächsten Sonntag beschäftigen werden, so Gott will, ist die Stellung, die das Gebet bei all dem spielt. Denn in Vers 18 heißt es, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist. Wir werden darüber reden, was das bedeutet, denn es ist entscheidend, sich, selbst wenn wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, nicht auf uns selbst zu verlassen, sondern im Gebet bringen wir zum Ausdruck, dass wir Gott brauchen und dass wir uns auf seinen Geist verlassen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten.